Talk mit Tees.
Der deutsch-afghanische Comedian Faisal Kavusi ist unterwegs aktuell mit seinem Programm Glaub nicht alles, was du denkst. Hallo nach Köln.
Hallo zurück nach wo auch immer ihr seid. Baden-Baden, ja, kann
das
sein?
Das ist richtig. Das hast du gut gemacht. Ne?
Ja, ich war mal dort bei euch in den Studios.
Baden-Baden, hat dir das genauso gut gefallen wie Mörfelden-Walldorf?
Nein, natürlich nicht, weil Mörfelden-Walldorf mein Zuhause ist. Das ist meine Heimat. Nichts gefällt mir so gut, weil das ist, es ist ja eigentlich gar nicht der Ort, sondern die Menschen, die dort leben, die es für mich ja, zum Zuhause machen. Und das ist halt Mama, Papa, Bruder, Schwester, Freunde. Und ich glaube, da kann nicht mal New York Mörfelden-Walldorf das Wasser reichen für mich.
Ja, aber du hast den Ort, deinen Heimatort auch mal totgeschwiegen und hast dann zwischenzeitlich gesagt, du kommst aus Frankfurt.
Ich habe den nicht totgeschwiegen. Ich hatte einfach keinen Bock auf dieses Gespräch. Mörfelden-Walldorf, wo liegt das in der Nähe? Ja, Frankfurt. Das Gespräch kürzt sich ab und über Mörfelden-Walldorf gibt es auch nicht viel zu erzählen, außer dass es am Flughafen ist und direkt am Kreuz A3 und A5. Also, ja. Außer dass ich daherkomme und auch Fußball-Nationalspieler Niklas Süle.
Der Niklas Süle kommt daher.
Tatsächlich, also der Bruder von ihm ist ein Freund von mir.
Ja.
Also wir sind da zusammen aufgewachsen.
Ach, guck mal.
Viel von dem jungen Mann gehört und jetzt hat er so weit geschafft. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ja. Das ist dann wirklich Mörfelden-Walldorf represent. Da sind wir alle sehr stolz drauf.
Und der Bruder vom Süle ist jetzt natürlich Bayern-Fan, ne?
Ja, muss. Aus Prinzip.
Nee, muss nicht. Darf nicht.
Ja, also ich glaube, im Herzen ist er immer noch Frankfurter und er feuert die Frankfurter an. Ich glaube auch weniger, dass er Bayern-Fan ist, sondern dass er einfach der Fan seines Bruders ist und deswegen dort mit anfeuert.
So, wie ist die Eintracht gestartet? Wie zufrieden bist du?
Also ich bin eigentlich total unzufrieden, weil die Mannschaft so viel an Charakter verloren hat. Also zum einen Trainer Kovac. Also ich hab den Kovac ja schon immer gemocht und deswegen war ich sehr froh, dass er Trainer bei uns wurde. Mhm. Hat dann auch noch Erfolge eingeholt und natürlich kommen dann die Drecks Bayern um die Ecke und schnappen alles Gute weg, was da ist. Kevin Prince Boateng, Charakterfußballer, leider auch weg. Ante Rebic ist so, sage ich mal, von der Schule geblieben. Kevin Trapp ist wieder da, was ich ganz gut finde. Aber der Trainer ist sehr unbekannt. Ich bin da wirklich zwiegespalten in meinem Gefühl.
Als Eintracht-Fan.
Ja, auch noch erste Runde der DFB-Pokal rausgeflogen. Ich habe ja fast geweint, als ich das erfahren habe. Das war ganz schlimm. Gut.
Ich bin HSV-Fan, ich kenne das.
Ach Gott, erzähl ich hier viel.
Ich kenne das.
Das ist ja wie wenn du einem Kriegskrampen von der Erkältung erzählst. Ja,
jammer nicht rum über einmal in der ersten Runde gegen einen Amateur ausgeschieden. Jammer ja, nicht rum.
Tut mir leid.
Du hast ja schon auch so einiges hinter dir in deinem Leben. Also Umweltingenieurswissenschaften hast du mal studiert, hast du dann aber abgebrochen, danach aber die Banklehre gemacht. Du bist ein Banker.
Das bin ich, ja. Ich bin gelernter Banker.
Also du bist ein gelernter Banker. Weißt du das auch im richtigen Leben jetzt nochmal einzusetzen irgendwie? Weißt du, wo du investieren musst? Wo du dein Geld hin verschiebst, gerade wo es keine Zinsen gibt?
Also in der Bank habe ich gelernt, dass du genau da dein Geld nicht lassen sollst, weil das ist ja nichts. Also wir haben uns ja damals in der Ausbildung darüber lustig gemacht, dass der Marktzins auf Minus geht und das ist ja, glaube ich, aktuell der Fall. Also ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also meine persönliche Empfehlung wäre für jeden da draußen, der investieren will und Geld daraus haben will, Immobilien und, keine Ahnung, Rolex.
Ehrlich?
Ja, würde ich empfehlen. Also ich habe keine einzige Rolex, aber mein Tourbegleiter ist ein Riesenfan davon und der labert mich immer voll deswegen und hat so oft das Wort Rendite benutzt, dass mein Banker hier in sich eingeschaltet hat. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und kann man echt gute Rendite erzielen.
Wie, und das ist echt eine sichere Anlage?
Also wenn kein Bürgerkrieg ausbricht oder Weltkrieg oder Anarchie, ja.
Ach, guck mal. Denn ich weiß nur, in Amerika, da haben sie, glaube ich, 100 Jahre lang gedacht, wenn du in Baseballkarten investierst, die werden so viel wert, das ist eine richtige Finanzanlage. Ne, also man sammelt von den Spielern, gibt es mal so diese kleinen Karten.
Ja, klar, ich kenne das. Diese Verarsche wurde mir auch entgegengebracht. Nämlich als ich, wie alt war ich, 8 oder 9 und mein Bruder hat Basketballkarten gesammelt. Und dann habe ich, weiß auch ganz genau, ich habe an dem Tag irgendwie von der Oma, glaube ich, irgendwie 20 Mark bekommen. Und da hat er gesagt, wenn du mir 20 Mark gibst, kriegst du diesen ganzen Block voller Basketballkarten. Und die werden irgendwann ganz teuer. Und
amerikanische?
Ja, NBA. Genau, amerikanische.
Ah,
genau.
Okay, alles klar.
Ja, klar, da war kein Dirk Nowitzki oder so. Nee, war viel zu früh, da war noch gar nicht dabei in Amerika.
Der ist aber schon seit, Nowitzki spielt doch seine wievielte Saison, seine fast 20. Saison.
Ja, aber das war noch vorher.
Das war vorher sogar.
Das war noch vorher, ja, das war, als ich noch jung war.
Aber du bist doch erst 23, Faisal,
Ich bin 27. Ja, geil. Die Karten kauft man ja günstig und es wird einem versprochen, dass sie irgendwann teurer werden. Mhm. Aber bei Rolex ist ja ein Faktum. Also die kaufst du ja teuer.
Natürlich.
Die haben eine Wertsteigerung dadurch, dass sie limitiert. Also wir müssen jetzt keinen Uhrentalk jetzt draus machen, aber ich denke, das ist eine gute Investition.
Ich wollte ihm nur sagen, diese Baseballkarten, für die man auch wirklich oft viele Jahre lang gutes Geld bekommen hat, so alte, der alte Babe Ruth von den New York Yankees und so, diese Blase ist ja irgendwie vor 2 Jahren geplatzt. Und Leute sitzen auf Schränken voller Baseballkarten, die alle nicht mehr so viel wert sind.
Ich wollte ja, genau. Und die Typen, die die Dinger verkauft haben, sitzen auf Schränken voller Geld.
So ist das. So, du hast als Kind schon davon geträumt, ein Komiker zu werden. Wie weit geht die Erinnerung zurück?
Die Erinnerung geht so weit zurück, dass ich mich daran erinnere, dass ich mit 8 Jahren bei einer Hochzeit saß und die Bühne war leer. Und ich habe mir vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn ich da stehen würde und reden würde und die Leute würden dadurch lachen. Das ist die Erinnerung, die ich habe. Ist halt so, das halt war auch so weit weg. Ne? Damals denkt man dran und das, man denkt ja nicht eine Sekunde dran, ich könnte ja Komiker werden oder ich könnte das professionell machen oder allein sich überhaupt einzugestehen, dass man das Talent dazu hat, ist ja auch schon ein Schritt. Also war so die Anfänge des Ganzen.
Aber du wurdest unterstützt von jemandem aus der Familie? Haben sie dir gesagt, dass du lustig bist?
Nein, eigentlich nie. Also die haben mir nicht gesagt, dass ich lustig bin, aber die haben mich unterstützt in jeder Form. Also wo sie noch konnten, haben meine Eltern, meine Geschwister alles getan, was in ihrer Macht stand, um mich zu unterstützen. Und heute...
Wie zum Beispiel?
Bei meinen Eltern allein die Tatsache, dass sie mich überhaupt haben machen lassen, das ist ja für afghanische Familien nicht selbstverständlich. Also ein Künstler oder... Künstler klingt ja noch gut. Also ich bin ja Komiker, also Witzbold. Im Afghanischen gibt's kein professionelles Wort für das Wort Komiker.
Ja.
Und dass sie mich allein haben machen lassen und dass die psychische Unterstützung da war und auch teilweise eine finanzielle Unterstützung. Also wenn meine Eltern nicht da, wäre ich lange nicht da, wo ich bin und ich werde auch niemals vergessen, auf wessen Schultern ich stehe.
Gab es eine Diskussion? Also mit den Eltern?
Inwiefern?
Also ob du jetzt wirklich so einen auf Komiker machen darfst oder nicht?
Also das Wort dürfen ist nie gefallen, weil die mich kennen. Die wissen wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das. Das ist ungeachtet dessen, was sie sagen und was sie machen. Es gab Diskussionen, es gab Gespräche. Aber dann gab es, glaube ich, einen Schlüsselmoment und der war noch relativ früh in meiner Karriere. Das war, glaube ich, irgendwie kein Dreivierteljahr, nachdem ich angefangen habe, habe ich nämlich bei einem Kulturabend in Mörfelden-Walldorf gespielt.
Ja.
Und dann haben meine Eltern mich zum ersten Mal auf der Bühne gesehen und dort haben sie das Strahlen in meinen Augen gesehen und dann gemerkt, so, der Junge ist dafür geboren.
Ach, guck mal.
Und eine wundervolle, zauberhafte Unterstützung.
Was hast du denn damals gedacht, als du wusstest, meine Eltern sitzen im Publikum und davon hängt jetzt auch ein bisschen was ab?
Ich habe das nicht gewusst. Mir war nicht klar, dass davon irgendwas abhängt. Also ich war halt auch grün hinter den Ohren. Ne? Ich hatte keine Ahnung von nichts. Und ich habe einfach gemacht, einfach nicht nachgedacht. Bin einfach meinem Herzen gefolgt, habe das gemacht, was mein Gefühl mir gesagt hat. Und heute bereue ich das in keinster Weise.
Was war denn für dich eigentlich vorgesehen, so für so einen afghanisch-deutschen Junge?
Ingenieur, Arzt oder Anwalt. Das sind die 3 Optionen, die wir hatten. Weil ich meine, ich sag mal, die Flüchtlingswelle, mit der meine Eltern damals kamen, das waren halt sehr, sehr viele Intellektuelle, die halt das Land verlassen haben, die halt auch überhaupt die Kohle dazu hatten, von Afghanistan bis nach Deutschland oder Australien oder USA oder was weiß ich, wo wir alles verteilt sind, zu reisen. Sprich, Akademiker-Eltern wollen von den Kindern natürlich auch akademische Abschlüsse. Und diese 3 Sachen sind in Afghanistan sehr, sehr hoch anerkannt und deswegen haben sie sich von uns das gewünscht. Also keiner von uns am Ende ist es geworden. Ne?
Ja.
Aber ich denke, wir sind dann doch schon ganz zufrieden damit.
Aber du kannst jetzt sagen, Ingenieure, Anwälte und Ärzte lachen über mich.
Ja, die lachen über mich und und bezahlen Geld dafür. Also das sind teilweise meine Kunden.
Deinen ersten Comedy-Auftritt, also sagen wir öffentlichen Auftritt, den hattest du, ich glaube, vor 6 Personen.
7.
7 Personen?
Ja, das waren 7 Personen.
Das wer war das?
Das war in der Jerome Bar in Frankfurt. Die gibt es heute leider nicht mehr.
Ah, okay.
Das war ein SM-Szene-Treff, was ich aber erst später erfahren habe. War aber auch nicht schlimm. Also es waren ganz, ganz liebe, nette, freundliche Menschen, muss man dazu sagen.
Ja.
Und es war tatsächlich vor 7 Leuten. Das waren meine 2 Geschwister, 4 Angestellte und ein Taxifahrer, der Pause gemacht hat. Das war mein allererstes Publikum. Und ich selbst hatte 2 Jackie-Cola-Intus, weil ich dachte, das würde helfen. Hat's nicht.
Aber wie ist gelaufen insgesamt so?
Ich meine, es ist halt 7 Leute, ne? Da kommen halt nicht so die großen Lacher. Ja,
das stimmt.
Aber es war genug, als dass ich halt einfach weitergemacht habe. Also in dem Moment habe ich auf jeden Fall Blut geleckt.
Aber wer hatte das organisiert?
Sag mal. Ich selbst.
In dem Club. Du bist hingegangen, hast gefragt, kann ich bei euch einfach mal ein Stand-up machen?
Ich habe vorher angerufen. Okay. Ich habe gegoogelt. Ich meine, mein Horizont damals war Frankfurt. Also ich habe auch Frankfurt nicht oft verlassen. Und dann habe ich einfach mal offene Bühne gegoogelt, Frankfurt. Und dann stand es halt da und dann habe ich angerufen, habe gefragt, darf ich auftreten? Und die so, ja. Und ich so, wann? Dann meinten die, heute. Ich so, okay, ich bin unterwegs. Und dann habe ich es durchgezogen.
Also dann kam irgendwann Comedy-Auftritte im Fernsehen, wo du dann auch die vorderen Plätze belegt hast, für einen ganz wichtigen. Ich glaube, das war beim NDR oben. Da hast du damals deine Banklehre geschwänzt, ja, wurdest aber verpfiffen. Wie viel Beton haben die jetzt an den Füßen?
Also ich hab den Verantwortlichen nicht gefunden.
Nee, Quatsch.
Also
wirklich?
Also ich weiß bis heute nicht, wer es war, aber es ist mir auch egal, weil das sowas, wenn man einem Menschen, anderen Menschen schadet, sagt es ja mehr über einen selbst als über die andere Person. Und ich habe das hinter mir gelassen. Es war aber schon übel. Ich musste ja danach, nach Gesprächen mit der Personalabteilung der Bank, musste ich dann zugestehen, dass ich während der Ausbildung keine Auftritte mehr mache. Da habe ich aber geflunkert. Ich bin trotzdem aufgetreten, nämlich unter einem Pseudonym, nämlich nicht mehr Faisal Kavusi, sondern Kaisal Favusi. Und ich weiß nicht wie, aber es hat funktioniert. Ich wurde nicht erwischt.
Ja, wirklich, klingt nach einem komplett anderen Künstler.
Ja, klar, komplett anders. Ein Anagramm, wie man so schön sagt.
Herrlich. Von wem aus der Familie hast du deinen Sinn für Humor?
Ich würde sagen, mein Onkel.
Der
mein
Onkel?
Mein Onkel väterlicherseits ist ein... Also ich habe auch einen Cousin mütterlicherseits, aber dem Onkel bin ich ähnlicher. Einfach vom Stil her, von meinem Verhalten her, von meiner Attitüde her.
Ja.
Und da habe ich schon sehr, sehr viel von ihm. Also wenn wir uns auch, wenn wir zusammen sind, egal ob ich jetzt damals 7 war oder jetzt, wo ich 27 bin, wir verstehen uns blendend.
Lebt er auch in Deutschland?
Jetzt mittlerweile. Also geflüchtet aus Afghanistan. Also hat bis vor kurzem noch in Afghanistan gelebt und in diesem wunderschönen, sicheren Herkunftsland, Sarkasmus aus, ist er natürlich, musste dann das Land verlassen, hat die Familie vorgeschickt und ist dann nachgekommen und die sind jetzt Gott sei Dank hier auf sicherem Boden.
Und sie haben es immerhin geschafft, im Gegensatz zu vielen anderen Afghanen, die eben nicht das Aufenthaltsrecht bekommen und möglicherweise zurückgeschickt werden. Also gerade die Afghanen haben es ja wahnsinnig schwer. Aber dein Onkel, der hat es tatsächlich geschafft.
Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also ich muss sagen, ich finde das traurig, dass es viele Menschen gibt, die dann da abgelehnt werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es da Begründungen dafür gibt, dass der ein oder andere sich einfach nicht anpassen kann. Aber hinzu kommen muss ich auch sagen, dass ich auch von Fällen mitbekomme, die ich halt auch auf Social Media dann auch aktiv bekämpfe, wo Menschen, Jungs aus Afghanistan, die sich total gut integrieren, die Sprache sprechen, die Ausbildungsjobs teilweise haben, abgeschoben werden und das finde ich einfach nur asozial. Das finde ich einfach nur maßlos asozial. Ich finde, das ist skrupellos, so würde ich sagen. Skrupellos, einfach, dass das Menschenleben einfach so abgeschafft wird. Und in Afghanistan ein sicheres Herkunftsland zu lenden, ist einfach eine Frechheit. Das ist einfach eine Methode von CDU, CSU und SPD, bisschen sich nach rechts zu rücken, einfach nur um diese Wählerschaft für sich zu gewinnen. Aber ich finde das absolut asozial.
Wann warst du das letzte Mal da in Afghanistan?
Ja, lass mich kurz nachdenken. Ich glaube, das war ein Jahr vor meinem Abi, das war 2009.
Wie gut kennst du das Land?
Leider nicht so gut, wie ich gerne würde.
Ja.
Ich hätte gern mehr von dem Land gesehen, weil auch Ausbilder Schmidt, der bestimmt noch für den einen oder anderen Begriff ist, ist mal vor den Truppen aufgetreten. Und als ich ihn mal getroffen habe, hat er davon geschwärmt, wie schön das Land ist.
Ja.
Und als ich in Afghanistan war, war ich leider nur in der Stadt unterwegs, weil es teilweise draußen ein bisschen zu gefährlich ist. Und ich wünschte, ich würde mehr wissen. Ich würde auch mehr sehen. Also auch ein Wigald Boning. Der mir Stories erzählt hat, wie er in Afghanistan da unter Mazar-e-Sharif war und dann so Dorfälteste und so kennengelernt hat. Diesen Typ Afghan vom Land, ne, und das ist ja die Diskrepanz zwischen Stadtbewohner und Dorfbewohner in Afghanistan ist nochmal viel größer als in Deutschland.
Ja.
Die hätte ich gern auch nochmal entdeckt.
Was hast du denn entdeckt von dem Land, als du dann mal da warst und dann zumindest in der Stadt durch die Stadt gegangen bist, Menschen getroffen hast? Was ist dir aufgefallen?
Afghanistan ist ein sehr, sehr einfaches Volk. Also einfach und im Sinne von, also ich meine für mich vielleicht einfach, weil ich auch in dieser Kultur, sage ich mal, ein bisschen aufgewachsen bin.
Na klar.
So im Umfeld. Aber ich konnte dadurch mal die ganzen positiven Sachen mal sehen, weil ich meine in Deutschland, da wirst du, Medien berichten da selten über positive Sachen. Das interessiert auch keinen. Die Menschen interessiert halt irgendwelche Katastrophen oder Anschläge oder Tote oder Ärger oder was weiß ich was alles. Das ist ja für die Menschen interessant. Das bewegt sie ja dazu, etwas zu kaufen.
Mhm.
Aber wenn da jetzt stehen würde, Afghaner baut ein neues Einkaufszentrum, interessiert da keinen, was ich auch verstehen kann.
Mhm,
und als ich dann in Afghanistan war, konnte ich diese ganzen Sachen mal ungefiltert mir anschauen und habe gesehen, dass die Gastfreundschaft, die ich innehabe, ein Teil meiner Kultur ist oder so sind alle Menschen in Afghanistan. Die Tatsache, dass ich ein hilfsbereiter Mensch bin, das habe ich von meinem Papa und mein Papa ist genauso wie alle anderen Afghanen ein sehr, sehr hilfsbereiter Mensch. Und auch in Afghanistan, wenn du auf der Straße ein Problem hast, ne, wenn du oft in Deutschland, das beobachte ich 1000 Mal am Tag, wenn ich sehe, dass er irgendwie eine Panne hat, die meisten Menschen fahren einfach vorbei, so, das ist denen scheißegal. Ja. Das ist dann so dieses typisch Deutsche, das ist nicht mein Problem, ich möchte mich da fernhalten und ich mache einfach mein Ding. Oder wenn da jemand an der Straße steht und den Daumen hochhält und irgendwie weiterfahren will, da bleibt da kaum einer stehen, so, ja, der kann mich ja abstechen oder was weiß ich was. In Afghanistan wird sowas gar nicht darüber nachgedacht, man sieht eine Not und hilft ihm und ich habe da gesehen, wie da ein Auto in einen Graben reingefallen ist und innerhalb von 2 Minuten standen da plötzlich 40 Kerle und haben das Auto da rausgehoben und da lässt jeder alles stehen und liegen und hilft jedem anderen, egal welchen Stand er hat, egal wie er aussieht, welche Hautfarbe er hat, das spielt da keine Rolle.
Ja, dafür ist das Leben in Deutschland zu hektisch dann irgendwie. Jeder ist ständig auf der Jagd, ne, und versucht Zeiten einzuhalten und da fährt man schnell mal einfach vorbei.
Ja, das ist richtig. Also das habe ich jetzt auch gemerkt, weil ich jetzt eine Woche in Finnland war wegen Dreharbeiten.
Ja.
Und das Leben in Deutschland ist wirklich sehr, sehr hektisch. Also dort in Finnland, das war echt easy, ganz entspannt. Ich habe auch das Gefühl, dass die Finnen einfach entspannter sind, generell so diese Nordeuropäer, weil Finnland gehört nicht zu Skandinavien, muss man dazu sagen.
Ja.
Die schlafen, glaube ich, einfach gut. Ich glaube, also das hat man ja gesehen. Also alle nordeuropäischen Betten sind immer sehr, sehr gemütlich und die schlafen einfach gut und dadurch sind die, glaube ich, einfach ausgeglichener und entspannter und die sind auch einfach weniger. Ne? Finnland 5 Millionen, das ist ja nichts. Das ist ja hier in Deutschland Berlin. Und ich glaube, es würde einen guten Schritt weiter nach vorne tun, wenn die Deutschen einfach mal ein bisschen besser schlafen würden.
Deine Familie, die hoffentlich auch trotzdem ganz gut schläft in Deutschland, die bringen natürlich das Heimatland mit hier nach Deutschland. Also sagen wir mal so, sie haben es mitgebracht und pflegen das sicherlich auch. Was sind das so für Traditionen bei euch innerhalb der Familie, die ihr auch noch hochhaltet, die deutschen Freunden von dir dann auch auffallen?
Das ist schwierig. Also Traditionen werden ja in der Regel werden die ausgelebt bei Feierlichkeiten. Und es gibt kleine Traditionen, die sieht aber keiner, weil die halt, sag ich mal, so sehr, sehr privat sind. So zum Beispiel, was bei uns gemacht wird, vielleicht hast du mal davon gehört, es gibt bei uns so den Aberglauben des bösen Auges, des missgünstigen Auges. Das hast du ja vielleicht gesehen, dieses blaue Auge, das haben die Türken ja gerne als Symbol.
Ja.
Das gibt's bei uns auch im Aberglauben im Prinzip. Sprich, dass es Menschen gibt, die neidisch sind und missgünstig sind und dich mit dem bösen Auge anschauen. Und dann gibt's eine Methode, dich von diesem bösen Auge zu befreien, nämlich wenn man Weihrauch erhitzt, der entsteht ein Geruch und bei uns Afghanen nennt man das Espant. Und ich kann mich erinnern, ganz oft, wenn ich morgens aufgewacht bin, kam meine Mutter rein mit einer Bratpfanne in der Hand, drin erhitzter Weihrauch. Rauch geht durchs ganze Zimmer, aber ein sehr, sehr wohltuender Duft verbreitet sich und dadurch hat man als Kind das Gefühl, man ist unbesiegbar.
Ach was.
Ja, so Kleinigkeiten. So das finde ich so schade. Deswegen sage ich auch immer meinen deutschen und meinen ausländischen Freunden, man müsste mal in Anführungsstrichen die Gegenseite einfach mal zu Feierlichkeiten einladen, dass man sich einfach mal kennenlernt. So wie wir reden so viel übereinander, aber kaum miteinander. Und da sind wir halt selbst verantwortlich. Und es wäre schön, wenn ich auch einfach mal an Weihnachten dort auch ein paar Menschen sitzen sehen würde aus einem anderen Kulturkreis und auch an Ramadan gerne auch ein paar Deutsche, damit man es einfach kennenlernt.
Ja.
Und vielleicht auch so irgendwann irgendwie versteht und wenn nicht versteht, dann wenigstens respektiert.
Wie jeder gute afghanische Junge wurdest du sicherlich auch verwöhnt, oder?
Ja, ja.
Und warst auf dem Weg zum Pascha.
Oh, da hat sich bis heute nichts geändert.
Also wirklich?
Ja, ich meine, ich bin jetzt, ich sage das ungern, aber es ist leider ein bisschen Faktum, ist prominenter Künstler, die tragen mir den Arsch hinterher. Ich muss ja nichts machen. Ich sage, ich will eine Couch, ich bekomme eine Couch, das Leben ist schön. Aber ja, ich wurde wirklich sehr, 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 sehr verwöhnt. Also ich habe auch, nachdem ich dann jetzt vor 4 Jahren dann ausgezogen bin und dann zum ersten Mal alleine gewohnt habe, habe ich mich mit Sachen konfrontiert gesehen, die für jeden Deutschen selbstverständlich sind, die er schon mit 6 oder 7 gelernt hat.
Ja.
Ey, Waschmaschine, ich war komplett überfordert. Ich war wie meine Mutter vor meinem iPad, so, weißt du, ich meine, gar nicht gerafft, so, was willst du, warum sind da 3 Fächer, wenn da nur 2 Sachen rein müssen? Ich war komplett überfordert.
Ich versuche die Wäsche nach links zu wischen, aber...
Ja, ey, was soll das? Also es gab schon... Sehr, sehr viele Sachen, die mich im Nachhinein sehr, sehr überfordert haben.
Die Tatsache, dass du nicht abhebst, inwiefern helfen da auch die Eltern mit? Ich meine, du lebst ja in diesem Künstlerambiente, du hast gesagt, man trägt dir alles nach und wenn du eine Couch willst, dann kriegst du eine Couch. Ja. Jetzt kommen aber vielleicht die Eltern ins Spiel, die auch immer noch aus der Ferne ein bisschen auf dich aufpassen?
Funktioniert das? Ach, müssen die gar nicht. Nein, also das machen die und die finden das auch schön. Also ich... Ich werde auch niemals das Gesicht meiner Mutter vergessen, als ich nach Hause kam und plötzlich keine Wäsche dabei hatte. Die war richtig enttäuscht. Die war richtig traurig. Die so, wie, nur eine Boxershort und ein Shirt? Ich so, ja Mama, das hatte ich gerade an. So, wenn du unbedingt was waschen willst, dann kannst du das waschen. Also die ich glaube, die genießen es auch sehr, von mir gebraucht zu werden. Ja. Aber ich habe da eine sehr, sehr, ja, mal so meine ganz eigene Philosophie, die mir, ein Credo nenne ich es immer, das mir selbst sagt, vergiss niemals, wo du herkommst, vergiss niemals, wer du bist. Ja. Und sieh zu, dass du Menschen respektierst, weil nur so bekommst du auch Respekt zurück. Und das gilt für jeden, egal ob es jetzt ein 50-Jähriger ist oder auch ein 12-Jähriger. Ich schenke jedem Respekt, solange er mir Respekt schenkt.
Und bei Gags, als Faisal Kavusi, darfst du Gags machen, die andere nicht machen dürfen? Das ist auch irgendwie ein Privileg, gell? Das fühlt sich doch auch ganz gut an, oder?
Das ist aber auch so, das ist eine Meinung, die Gesellschaft schafft, ja, weil da halt auch viele Gefühle mit reinspielen. Von mir aus kann jeder jeden Witz machen, das ist mir das egal. Stimmt.
Aber du darfst diese harten Gags machen, wie ich habe hier überall Sprengsätze verteilt, ich komme in die Al-Qaida Hall of Fame. Oder, ja, also, der ist ja, immer noch gut, den hörst du immer noch gerne, oder?
Ja, ich finde das super. Ich weiß nicht, die Leute würden sagen selbstverliebt, aber ich würde sagen, ich finde mich selbst mega lustig. Und hör das an und sagst du, der war gut, Bruder, der war gut.
oder dann erzähle ich dir noch einen von dir. Ja, hau raus. Burkas sind wie Überraschungseier. Man weiß ja nie, was drunter steckt.
Genau, eine hübsche Frau in jeder siebten Burka.
Doch. Und ich bin schon oft mit meiner Tante einkaufen gegangen und mit der Falschen wieder nach Hause gekommen. Haben wir aber erst nach ein paar Wochen gemerkt. Aber es ist schön, dass du auch noch, weil wir deine Gags, die du schon hundertfach gebracht hast, aber auch noch so lachen kannst. Das ist cool.
Also das liegt aber, da kann ich dir ganz ehrlich sagen, das liegt daran, dass ich das nicht als Arbeit sehe. Also ja, das ist für mich keine Arbeit. Ich habe ja vorher schon, bevor ich Comedy gemacht habe, lustige Geschichten gehabt. Und jedes Mal, wenn ich in einer Runde stand, habe ich diese Geschichten halt zum Besten gegeben. Und was ich einfach wunderschön finde, das ist einfach so, das kann man nicht beschreiben, ist das Lachen der Menschen. Das ist einfach schön, das ist Freude, das ist pure Freude. Es gibt nichts, was so viel Freude ausstrahlt wie Lachen. Und deswegen liebe ich das und ich freue mich auch jedes Mal, kurz bevor ich die Pointe setze, dass die Menschen gleich lachen werden. Das ist für mich so eine schöne Erfüllung und deswegen macht es mir auch immer wieder Spaß, diese Gags zu hören. Klar, wenn ich die Show mache und ich mache gerade die 30. Show in zwei Monaten, denke ich mir irgendwann so, kommst du auch so in den Ohren raus. Aber ich bin dann jemand, der dann gern improvisiert und in der Show dann mit dem Publikum interagiert, um so auch sowohl für die Zuschauer als auch für mich den Abend ein bisschen individueller zu gestalten. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich liebe meinen Job.
Wie oft hast du dich dennoch, obwohl du eigentlich alles darfst, für einen Gag entschuldigt?
Relativ oft.
Also relativ oft?
Ja, das passiert oft. Okay. Also, auch so im persönlichen Kreise. Ich meine, wie sagt man, jemand hat mir mal gesagt, als Künstler kennst du die Grenze dann, wenn du sie überschritten hast. Und ich bin ja nicht sehr kalkuliert, wenn ich Witze mache. Also ich bin da sehr instinktiv und sehr unbedacht.
Ja.
Und dann passiert es ab und zu mal, dass man jemanden damit verletzt. Und dann muss man auch das Rückgrat haben, dazu zu stehen und sagen, schau mal, ich wollte dich nicht verletzen, das tut mir leid und ich werde in Zukunft darauf achten, dass ich das nicht mehr mache. Und dann ist für mich die Sache dann auch gegessen. Wenn da jemand noch rumheult, dann denke ich, ja, dann fick dich. zur Hölle mit dir, was soll ich denn machen? Ich kann nicht mehr machen, als sagen, ich verändere das. Mehr mache ich jetzt auch nicht. Also ich werde jetzt nicht hier Gang nach Canossa zu Grabe kriechen oder irgendwie auf den Boden kriechen, um dir irgendwie Genugtuung zu verpassen. Das mache ich nicht.
Faisal Kavusi, unterwegs mit aktueller Tour. Glaub nicht alles, was du denkst.
Ja, Mann.
Dann Dankeschön für heute.
Sehr, sehr gerne, lieber Christian.
Grüße nach Köln.
Talk mit Thies.